Guten Morgen zusammen. Eigentlich wäre heute der Gerhard Schöller hier und hätte heute gepredigt. Da habe ich mich schon drauf gefreut, aber der ist leider erkrankt. Deshalb müsst ihr und ich mit mir Vorlieb nehmen. Das hat einen Vorteil. Ich wollte ja über Maleachi drei Teile machen. Da kommen wir jetzt, wenn es gut läuft und ich das nächste Mal nicht krank bin, noch vor Weihnachten damit durch. Das ist aber auch der einzige Vorteil. Ich habe nämlich ein bisschen Stress zur Zeit, das Finanzamt sitzt mir im Nacken, weil ich noch so viel Steuererklärungen abgeben muss. Ich habe nichts falsch gemacht, aber das kam ein bisschen, ja, ich muss da noch für andere Leute Steuererklärungen abgeben, von denen ich erst letzte Woche erfahren habe. Also sind es 9 Stück, die ich abgeben muss, alle Arten durch die Bank. Nächte muss ich mir da um die Ohren schlagen damit. 2 davon macht zum Glück der Steuerberater, aber ja. Deswegen ein bisschen stressig, deswegen wird es heute auch nicht allzu lang, denke ich. Aber ich habe doppelt so viele Punkte wie normal, 6 Punkte statt 3. Naja, auf jeden Fall wollen wir uns Maleachi weiter anschauen. Kurz zum letzten Mal noch, wir hatten das letzte Mal Maleachi 1, Vers 1 bis 2, Vers 9 durchgelesen. Recht viel Bibeltext, das wird heute auch ein bisschen, also nicht so viel wie das letzte Mal, aber auch ein bisschen längerer Bibeltext, dafür wird der Rest ein bisschen kürzer. Aber ich finde es gut, wenn man das ganze Buch auch durchlese auf 3-mal da im Gottesdienst. Maleachi deshalb, ich habe es das letzte Mal schon gesagt, da haben mich einige Verse daraus sehr beschäftigt und ich finde, es ist ein sehr eindrückliches Buch in einem sehr wichtigen Zeitpunkt, einer Zeitenwende. Das letzte Mal, dass Gott im Alten Testament spricht, bevor er 400 Jahre schweigt, bis dann Johannes der Täufer auftritt. Und das Buch ist eigentlich ein Buch des Gerichts, sehr viel Gericht. Da rechnet Gott richtig ab mit seinem Volk. Und trotzdem ist zwischendrin immer wieder so richtig manifestiert, wie Gott ist, wie sehr er die Menschen liebt. Und dass seine Liebe, und es steht auch heute wieder ganz vorne dran, die Grundlage hier für alles sein Handeln ist. Letztes Mal in Maleachi 1, Vers 2, ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Und diesen Vers sollte man das ganze Maleachi-Buch über im Gedächtnis behalten. Heute also geht es um Maleachi 2, Vers 10 bis Maleachi 3, Vers 6. Und es ist ein Thema dabei, das sehr prekär ist, wo ich überhaupt keine Lust hatte, eigentlich das überhaupt anzuschneiden, weil das immer, ich bin ein harmoniesüchtiger Mensch, ich hasse Streit, ich hasse das, wenn ich mit jemandem im Unfrieden bin, ich kann da überhaupt nicht damit umgehen. Ich muss für mich, damit ich innerlich ruhig sein kann, muss ich wissen, dass ich mit allen, alles mit allen geklärt ist. Und deswegen, aber dieses Thema nimmt einen Großteil von diesem Bibeltext in Anspruch, deswegen müssen wir es uns angucken. Lesen wir zunächst den Text, Maleachi 2, ab Vers 10. Da steht, und das ist jetzt erstmal wörtliche Rede von Israel, dass Gott sagt, also ja, dass Gott spricht. Das ist übrigens so in diesem Buch Maleachi, das vielleicht noch kurz vorher, das hat besondere sprachliche Eigenheiten, eine dialektische Diskussion. Also Gott sagt, was immer ihr sagt, und dann sagt er das, was die Leute sagen, und dann antwortet er drauf. Und wenn er sagt, ihr sagt so und so und so, dann ist das vielleicht nicht immer unbedingt, dass das Volkes so ist und ihr Verhalten und das, wie sie leben, dass sie damit diese Aussage treffen. Maleachi 3, ab Vers 10 also. Haben wir nicht alle einen Vater? Hat nicht ein Gott uns geschaffen? Indem wir den Bund unserer Väter entweihen. Juda hat treulos gehandelt und ein Gräuel ist verübt worden in Israel und in Jerusalem. Denn Juda hat das Heiligtum des Herrn entweiht, das er liebte, und ist mit der Tochter eines fremden Gottes vermählt. Der Herr wird den Mann, der das tut, aus den Zelten Jakobs ausrotten, den Wachenden und den, der einen Laut von sich gibt, und den, der dem Herrn der Heerscharen eine Opfergabe darbringt. Und zweitens tut ihr dies. Ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen, mit Weinen und mit Seufzen, sodass er sich nicht mehr zu eurer Opfergabe wenden, noch Wohlgefälliges aus eurer Hand annimmt. Und ihr sprecht, warum? Weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast, da sie doch deine Gefährtin und die Frau deines Bundes ist. Und hat nicht einer sie gemacht? Und sein war der Überrest des Geistes. Und was wollte der eine? Das ist jetzt schwieriger Text zu, also wenn man das einfach so das erste Mal liest, schwierig zu verstehen. Er suchte einen Samen Gottes. So hütet euch in eurem Geist und handelt nicht treulos gegen die Frau deiner Jugend. Handelt nicht treulos gegen die Frau deiner Jugend. Denn ich hasse Entlassung, das ist Scheidung, spricht der Herr, der Gott Israels. Und er bedeckt mit Gewalttat sein Gewand, spricht der Herr der Heerscharen. So hütet euch in eurem Geist, dass er nicht treulos handelt. Ihr habt den Herrn mit euren Worten ermüdet und ihr sprecht, womit haben wir ihn ermüdet? Damit, dass ihr sagt, jeder Übeltäter ist gut in den Augen des Herrn und an ihnen hat er gefallen. Oder, wo ist der Gott des Gerichts? Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir herbereitet. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht. Und der Engel des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr der Heerscharen. Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bei seinem Erscheinen bestehen? Denn er wird wie das Feuer des Schmelzers sein und wie die Lauge der Wäscher. Und er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen. Und er wird die Kinder Levi reinigen und sie läutern wie das Gold und wie das Silber, sodass sie dem Herrn Opfergaben darbringen werden in Gerechtigkeit. Dann wird die Opfergabe Judas und Jerusalems dem Herrn angenehm sein, wie in den Tagen von Alters und wie in den Jahren der Vorzeit. Und ich werde euch nahen zum Gericht und werde ein schneller Zeuge sein gegen die Magier und gegen die Ehebrecher und gegen die Falschschwörenden und gegen die, die den Tagelöhner im Lohn, die Witwe und die Waise bedrücken und das Recht des Fremden beugen und mich nicht fürchten, spricht der Herr der Heerscharen. Denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Und ihr, Kinder Jakobs, ihr werdet nicht vernichtet werden. Ich wusste, dass das, Thomas hat hier ein bisschen andere Übersetzung. Da heißt der letzte Satz, ihr habt nicht aufgehört. Da können wir jetzt denken, das heißt vielleicht, ihr habt nicht aufgehört, so zu handeln, wie ihr handelt. Kann man aber auch so lesen, ihr habt nicht aufgehört, ihr habt nicht aufgehört zu existieren. Und so übersetzt es auch hier die Elberfelder 2003, die an den Textus Receptus angelehnt ist, ihr werdet nicht vernichtet werden. Das ist ganz wichtig noch für den Schluss. Sechs Dinge dazu. Es gibt hier drei Gerichtsworte oder drei Gerichtsandrohungen, drei Gerichte Gottes und drei Verheißungen. Auch wenn man die vielleicht auf den ersten Blick hier nicht so sieht. Das erste Gerichtswort, und das nimmt ziemlich viel von diesem Bibeltext in Anspruch, ist Überscheidung. Es ist ja heute so, dass, ich weiß nicht, wie das statistisch ist, ich habe jetzt nicht nochmal nachgeschaut, sonst war es so, dass jede dritte Ehe hier geschieden wurde, vielleicht sind es mittlerweile mehr. Und Gott sagt hier, er hasst das, weil die Ehe ist ihm heilig. Da gibt es jetzt einige Bibelstellen, die sich mit diesem Thema Scheidung beschäftigen, aber keine einzige heißt es gut. Im Neuen Testament greift Jesus das im Matthäus-Evangelium zweimal, Matthäus 5, Matthäus 19 auf, in Markus 10, in Lukas 16 und dann erklärt es Paulus nochmal in 1. Korinther 7, Vers 11. Und jedes Mal wird ganz klar dargelegt, dass Scheidung nicht gut ist. Was ja jedem Menschen so bewusst ist, das macht ja keiner aus Spaß, es kommt jetzt keiner und sagt, ah ja, nee, Scheidung finde ich voll nice, Scheidung ist mein Hobby. Das ist ja jedem klar, dass das keine gute Sache ist, aber die Bibel beschäftigt sich vom ersten Buch Mose bis in die Offenbarung hinein, übrigens mit dieser Eheverbindungsgeschichte. Und Scheidung ist da immer was Schlechtes. Warum ist es in der Bibel so oft erwähnt? Gott hat den Menschen ja geschaffen als Mann und Frau. Und die beiden, die zusammen, die bilden diese Ebenbildlichkeit Gottes. Nicht der Mann allein und nicht die Frau allein, sondern Mann und Frau. Wenn ein Mann und eine Frau so zusammenkommen und diesen Bund der Ehe schließen, egal ob das jetzt so christliche Ehe ist oder nur vom Standesamt oder was heißt nur also vom Standesamt oder in irgendeiner anderen Religion, völlig egal, wenn Menschen diesen Bund eingehen, dann ist der gültig, dann wird aus diesen beiden ein Fleisch. Und das ist was, wo, und deshalb ist es auch gültig, egal ob das jetzt christlich oder jüdisch oder irgendeine andere religiöse Ehe ist, diese Verbindung, die gibt es von Anfang an. Das ist was ganz Urmenschliches zwischen einem Mann und einer Frau. Und das ist das, was Gott sich so als Ebenbild vorgestellt hat. Das ist was ganz Besonderes, was Heiliges. Die kleinste Einheit, die Menschen bilden können. Und die ist so krass, dass Gott zu denen sagt, da wird daraus ein Fleisch. So wie wenn man irgendwas verschweißt, wenn man was zusammenschweißt, das bringt man nicht mehr auseinander, ohne dass das kaputt geht. Johannes, unser Großer, der hat angefangen daheim, der wollte unbedingt schweißen lernen. Und dann hat er, der ist handwerklich, es ist ja nicht da, jetzt kann ich sagen, der ist handwerklich ungefähr genauso begabt wie ich. Und dann hat er, aber sehr bemüht. Und dann hat er sich Metall besorgt und, oder ich musste es besorgen. Und dann hat er da sich ein Möbel zusammengebaut, hat er richtig schlau ausgetüftelt. Also das hat er echt drauf. Das hat er so ein Ding, wo mit so einem Zug sich zusammen, also Tischplatte und dann so komische Seilzüge, die das Teil irgendwie spannen und so verwurschteltes Metallgestell. Ich glaube, das soll am Schluss so aussehen, als würde es auf diesen Stahlseilen stehen. Und dann hat er das geschweißt und mir war der Himmel Angst, weil ich in der Garage habe ich meine ganze Benzinvorräte, die habe ich jetzt in so einen Schrank eingeschlossen. Und dann hat er vor der Garage geschweißt, geht direkt in den Öltank. Auf jeden Fall hat er dann da geschweißt und hat dieses Ding zusammengebaut und sah echt ein bisschen brutzelig aus, so wie das halt ist, wenn man das erste Mal schweißt und Elektroschweiß, dann, ja, da muss man, braucht man ein bisschen Gefühl. Mein Vater kann sehr, sehr gut schweißen. Also der kann, und meine ganze Kindheit über mussten wir ständig irgendwelche Dinge schweißen. Aber wenn das jemand das erste Mal macht, dann sieht es echt, vielleicht, wenn man nicht so talentiert ist, nicht so gut aus, brutzelig halt auf jeden Fall. Und dann hat er das halt zusammen gemacht, diese zwei Metallteile mit dieser Verbindung. Und zwar alles fertig und er wollte dieses Konstrukt dann raustragen, war ganz stolz und ganz fröhlich, hat die Tischplatte noch mit Leinöl geleimt und alles. Und dann ist die Schweißnaht gebrochen. Und der wollte es ja nicht reparieren, der hat gesagt, ich kann es dann auf den Müll schaffen. Ich dachte, nee, erstens habe ich einen Haufen Kohle reingesteckt, weil ich das ganze Holz und Metall bezahlen musste ins Material. Und außerdem, er soll es einfach abflexen, die Sache, und wieder sagen, nee, das geht nicht, das ist Ding und bla bla bla. Auf jeden Fall war er frustriert und die beiden Teile, die sind beide, ja, man kann was draus machen noch, aber so wie es ursprünglich gedacht war, wird es wohl nicht mehr werden. Und beide Teile sind stark beschädigt. So, dass das nie mehr so aussehen wird, wie es eigentlich ursprünglich gehört hat. Und so ist es, wenn man was auseinanderreißt, das man eigentlich mal so verbunden hat, dass es für die Ewigkeit sein sollte. Und es geht nicht ohne Schaden auseinander. Und deswegen ist es Gott so ein Gräuel, und noch wegen einem anderen Grund, er benutzt die Ehe in der Bibel ganz oft als Sinnbild für geistliche Dinge, vor allem für die Beziehung zwischen sich und den Menschen. Und diese Beziehung ist die wichtigste, die es gibt, und die beste, die es gibt. Und von dieser Beziehung, diese Liebesbeziehung Gottes zu den Menschen, die sollte so eine Ehe eigentlich widerspiegeln. Beziehung, wo es um Aufopferung für den anderen geht, um Hingabe, um Leidenschaft, um das, dass einem der andere so viel wert ist, dass man ihm bereit ist, alles für ihn hinzugeben und sich sogar bereit ist, selbst zu geben, so wie der Herr das am Kreuz auch für uns getan hat. Und dafür ist die Ehe auch ein Sinnbild, für diese Beziehung Gottes zu den Menschen. Und darum ist es so schlimm, wenn diese Beziehung kaputt geht. Und was Gott ganz verbietet, ist eine erneute Ehe. Ich muss das hier ansprechen, ich weiß, das sind manche andere Meinungen, da kann man drüber diskutieren, aber gerade der erste Korintherbrief und die beiden Stellen, Matthäus 5, 31 und 19, Abvers 6, glaube ich, belegen das ganz deutlich. Und das gab es jetzt hier, das ist das, was Gott so stark bemängelt, dieser Zeit Maleachis. Das gab es vorher schon, Nehemia und so. Wir sind ja da in einer Zeit, in der die Israeliten zurückgekehrt sind in ihr Land aus der Verbannung, wo sie durch ihr selbstverschuldetes Handeln und Abwendung von Gott hingekommen sind, nach Assyrien, das Nordreich, und das Südreich nach Babylon, und dann ist jetzt hier Rückkehr gewesen unter Esra, Nehemia, und es hat wieder angefangen, der Gottesdienst in Israel, aber das Leben der Leute hat nicht dazu gepasst. Ich habe es letzte Mal schon gesagt, die haben den Gottesdienst praktiziert, äußerlich diese ganzen Riten gelebt, aber im Herzen nicht. Und auch ihr Handeln hat nicht dazu gepasst. Ihr Handeln war gottlos und böse. Und so auch hier, hier wird ja in diesen komplizierten, ihr müsst es daheim nochmal lesen, das, wo man vielleicht beim ersten Lesen nicht so versteht, diese komplizierte Rede da, wo, ja, da sagt Gott auch, ihr bringt hier Opfergaben da und benetzt den Altar mit Tränen und ihr weint und macht und euer Leben ist komplett daneben. Euer Leben ist komplett daran vorbei, das ist ganz anders. Und ihr entlasst eure Frauen, ihr habt eure Frauen entlassen, die Frauen eurer Jugend, eure israelitischen Frauen und habt euch Frauen von den anderen Völkern geholt. Und das Ganze gab es schon so oft in Israel, andere Frauen dann geholt, mit denen kamen, die haben alle ihre Götzen mitgebracht und dann kam Abfall. Hier liegt aber der Fokus drauf, die Frauen verlassen und sich andere Frauen geholt. Und das ist nicht richtig. Weil diese Beziehung soll eigentlich die Beziehung Gottes zu den Menschen darstellen. Und diese Beziehung ist unveränderlich. Da kommen wir später noch dazu. Das nächste Gerichtswort, Gutheißen der Sünde. Das ist da, wo Gott so sagt, ihr habt den Herrn mit euren Worten ermüdet. Und ihr sprecht, womit haben wir ihn ermüdet? Damit, dass ihr sagt, jeder Übeltäter ist gut in den Augen des Herrn und an ihnen hat er gefallen. Das haben die Leute ja wahrscheinlich nicht wörtlich gesagt. Die Übeltäter sind alle gut und Gott hat Gefallen dran. Aber ihr Leben war so. Und das hasst Gott, diese Heuchelei. Dieses, dass man so tut, als wäre gut böse und wäre böse gut. Und dass man das unter den Teppich kehrt. Und dass man das alles so duldet und mitmacht. Das ist so ein typisches Ding, wo man vielleicht so kennt, wenn man sich so politische Sachen anguckt. Diese ganzen Mauscheleien, wo es da gibt oft, dass da irgendeiner irgendwelche politischen Entscheidungen irgendwo trifft und Jahre später kommt raus, ja hoppla, da wo dieses Gebiet gebaut worden ist oder das, wo es da fragwürdigerweise irgendwie genehmigt worden ist, durch irgendeinen Gemeinderat durchgewunken worden ist, hat die Baufirma, das ist ja der Mann von der Bürgermeisterin. Oder lauter solche, also solche Dinge halt, solche diesen ganzen, dieses ganze Unkoschere. Sowas gefällt Gott nicht. Wo nicht klar ist gut, böse ist böse, sondern wo so, ja, wo man ein wenig so dran vorbeischippert und sich ein wenig so durchschlängelt und unehrlich und unlauter ist mit vielen Dingen. Das ist falsch, das ist nicht richtig. Und das ist einer der Gründe, warum es jetzt hier dann zu diesem 400-jährigen Schweigen Gottes kommt, bevor dann Johannes der Täufer kommt. Und das ist also eine Sache, wo wir als Christen immer aufpassen müssen. Ich selber bin da immer sehr versucht. Wenn es zum Beispiel darum geht, irgendwo unangenehm die Wahrheit sagen zu müssen, dann überlege ich mir, Mensch, vielleicht könnte man ja auch ohne zu lügen dran vorbeikommen, indem man irgendwie sowas, ja, sich da irgendwie halt so, ja, man muss ja nicht immer, also nicht die Wahrheit sagen heißt ja nicht lügen, man kann ja nichts sagen oder irgendwie sich, ich bin da immer versucht bei solchen Sachen, um irgendwelchen komischen Dingen aus dem Weg zu gehen, und dann denke ich mir, nein, das ist falsch, das ist nicht ehrlich, das ist unlauter, das darfst du nicht. Also für mich ist das immer ein bisschen ja, schwierig. Aber für uns Christen ist es wichtig, dass wir in allen Dingen ganz klar leben, dass Gutes gut ist, Böses böse, dass wir das auch so benennen und dass unser Leben nicht irgendwie so etwas Verworrenes und Verschlungenes ist, sondern was Einfaches, Klares. So sind wir dann auch ein Zeugnis für die Menschen um uns herum. Und jetzt kommt das dritte und letzte Gerichtswort, dann kommt Verheißung. Der Messias kommt, um über verschiedene Sünden zu richten. Einmal da in Malachi 3, Vers 2 und 3. Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bei seinem Erscheinen bestehen? Denn er wird wie das Feuer des Schmelzers sein und wie die Lauge der Wäscher. Und weiter hinten dann diese Aufzählung von Dingen, die falsch sind. Ich werde euch nahen zum Gericht und werde ein schneller Zeuge sein gegen Magier, Ehebrecher, Falschschwörende und die, die Tagelöhner im Lohn, Witwe und Waise betrügen, also die, die Unrecht tun gegen sozial Schwache, die, die betrügen und ja, böse zu ihnen sind, die das Recht des Fremden beugen, also die Fremde feindlich und bösartig behandeln und mich nicht fürchten. Denn all diese Dinge, wenn man so lebt und wenn man sowas tut, es kommt ja daher, dass man keine Furcht vor Gott hat. Dass man keinen über sich weiß, der einen für alles, was man tut, zur Rechenschaft zieht. Nur dann kann man so handeln. Und wenn man diesen Text genau liest, und ich empfehle euch das wirklich, dass ihr diese Texte nochmal genau lest, weil die sind sehr verdichtet, da geht es um das Kommen von Jesus. Und es geht da in diesem Vers, Malachi 3, Vers 1, mehrfach um das Kommen von Jesus. Siehe, ich sende meinen Boten, das ist Johannes der Täufer. Das zeigt uns auch die Bibel in Matthäus 11, Markus 1 und Lukas 7, dass das, wird er benannt, dass das Johannes der Täufer ist, dieser Bote aus diesem Vers. Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir her bereitet. Von mir her, da spricht Gott, Jesus. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht, das ist Jesus, und der Engel des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt. Der Engel des Bundes, da kommen wir gleich noch dazu, was das alles ist. Auf jeden Fall heißt es hier mehrfach, der kommt. Und in diesen Versen wird zwei verschiedene Kommen von Jesus werden da behandelt. Einmal das erste Kommen, wo er vor 2000 Jahren kam, um für unsere Sünden zu sterben, das Zeitalter der Gnade einzuläuten. Da, wo wir jetzt sind, wo es die Möglichkeit gibt, umzukehren von den Sünden, die man hat in seinem Leben, sein Leben zu ändern, ein neues Leben mit Jesus anzufangen, eine Beziehung zu Gott, in diese Beziehung zu Gott einzutreten. Und das zweite Kommen wird hier erwähnt, wo er kommt zum Gericht, wo er über alle Völker richten wird. Zwischendrin wird er nachher auch nochmal das tausendjährige Reich hier erwähnt. Und viele zukünftige Dinge sind ja sehr verdichtet in einem Vers. Und wenn man das so kurz drüber liest, dann merkt man das vielleicht gar nicht, aber da ist sehr viel drin. Und dieses zweite Kommen Jesu, das ist ein Kommen zum Gericht. Das ist nicht so wie da, wo er das erste Mal auf diese Erde kam, um am Kreuz zu sterben als Knecht, sondern dann wird er kommen in Macht und Herrlichkeit. Und es ist für die, die dann unvorbereitet sind, nicht schön. Da kommt Jesus dann nicht so wie jetzt, wo man so immer an ihn denkt, so ja, gütig, barmherzig, voller Erbarmen, so wie er gekommen ist, wie er sich um die Schwächsten und die Ärmsten kümmert, wie er zu denen hingeht, zu denen sonst keiner hingeht. Zum zweiten Mal wird er kommen zu denen, die die Schwachen und Armen bedrücken, die die anderen niederdrücken, zu denen, die die anderen ausstoßen, und er wird für sie zum Gericht kommen. Und das ist das, was wir auch sehen müssen an Jesus. Er ist nicht nur der, der im Fleisch hier kommt, in Schwachheit und ans Kreuz geht. Er ist auch der, der kommt und mit eisernem Stab Gericht hält, der über allen steht. Und er ist der, der einen Großteil der Weltbevölkerung einmal in ewige Verdammnis stoßen wird. Das macht Jesus. Deswegen müssen wir immer beides sehen und müssen uns bewusst sein, mit was für einem Gott wir es hier zu tun haben. Was für eine Macht. Und dass er Unrecht nicht duldet. Und das ist auch was Tröstliches, wenn wir uns fragen, warum lässt Gott das alles zu und das ganze Leid in dieser Welt. Gott hat es ja nicht gemacht, dieses Leid in dieser Welt. Wenn wir uns das alles angucken, das was so kaputt ist und da, wo Menschen leiden. Das haben wir Menschen verursacht. Und das lässt Gott nicht kalt. Aber er hat noch Geduld mit allen Menschen. Jeder soll die Gelegenheit haben, umzukehren, zu ihm zu kommen. Aber irgendwann ist diese Geduld vorbei. Irgendwann, zu einer festgesetzten Zeit, wird es Gericht geben. Schlimmes Gericht. Das muss uns bewusst sein. Und dann kommen wir zu diesen Verheißungen. Denn auch wenn das Buch Maleachi ein Buch des Gerichts ist, es steht immer dieser Vers am Anfang. Ich habe euch geliebt. Und wenn man sich da anschaut, dieses Kommen, was heißt hier, siehe, ich sende meinen Boten, Maleachi 3, Vers 1, damit er den Weg vor mir her bereitet. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht. Der Engel des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscharen. Sind sich die Ausleger nicht einig, ob das Ironie ist, weil sie zu dieser Zeitpunkt ja Gott gar nicht gesucht haben und dann nichts von ihm wissen wollten. Also so, den ihr doch begehrt, also dass das ironisch gemeint ist. Oder ob es halt auf den hinweist, weil das Volk eigentlich danach hungert, nach diesem Erlöser, nach diesem Messias, der dann da kommt. Und jetzt wird hier diesem Volk Israel eine Verheißung gegeben. Und das ist das Tolle dran, Gott schweigt ja jetzt 400 Jahre ungefähr, bis dann Johannes der Täufer auftritt. Dieses Maleachi-Buch schließt ja das Alte Testament ab. Und trotzdem lässt er die Leute nicht so ganz alleine diesen Schweigen, sondern er gibt ihnen Verheißungen. Er sagt, siehe, es wird passieren. Auch wenn jetzt eine Zeit kommt, wo man das nicht so sieht, ich komme zu euch. Und das ist das Krasse an dieser Verheißung Gottes. Alles, und da können wir uns als Christen drauf verlassen, alles, was in der Bibel verheißen ist, was irgendwann passieren wird, es wird passieren. Es wird passieren. Alles. Es wird alles passieren. Gott wird all diese Dinge tun. Es gibt nichts, wo Gott irgendwie vergisst oder sagt, oh Mann, den hatte ich ja doch das versprochen, so wie ich als die Kinder kommen dann, du hast zu mir gesagt, dass du diese Woche das und das und das machst. Ich denke mal, ja. Und dann schäme ich mich immer so, weil ich versuche immer den davor zu leben, Verbindlichkeit und so Dinger. Und dann will ich immer das machen und will das machen. Und dann sehe ich, oh Mann, das vergesse, das vergesse, das vergesse. Und dann kommt manchmal die Anna und sagt, du wolltest mir vor 14 Tagen das und das und das. Du hast gesagt, dass du das und das und das machst. Und dann wird mir mal bewusst, wie viel Dinge ich so verspreche und was ich so alles behaupte zu tun, was ich dann doch nicht mache. Und das ist nicht gut. Aber so ist Gott nicht. Alles, was er uns verspricht, alles, es wird alles, alles, alles in Erfüllung gehen. Und diese ganzen Sachen an das Volk Israel, die haben es nicht verdient. Die haben es richtig, richtig verbockt. Darum sind sie verschleppt worden. Aber er hat sie wieder gesammelt in ihr Land, weil er es ihnen versprochen hatte. Und dann haben sie wieder Mist gemacht. Und jetzt kommen die nächsten Besatzer. Es kommen dann nach den Syrern, Griechen. Jetzt irgendwann kommen dann die Römer. Und es sieht alles so aus, als wäre es jetzt endgültig kaputt. Es sieht ja oft so aus, als wäre es jetzt vorbei. Aber Gott macht weiter mit Israel. Und jetzt in unserer Zeit sehen wir das 1948, die Staatsgründung Israels. Das ist ein historischer Moment. Und zwar nicht so ein historischer Moment, wie wenn irgendeiner, im Staffellauf Weltrekord macht, sondern ein historischer Moment auf die gesamte Weltgeschichte gesehen. Gott macht weiter mit seinem Volk. Er macht das, was er versprochen hat, was er in Hesekiel überall vorausgesagt hat. Er sammelt sein Volk, hat angefangen mit dem, dass er hier aus dem Land Rus, das kein Mensch wusste damals, was das bedeuten soll. Heute wissen wir, Russland, wo er angefangen hat, von dort die Juden wieder zurückzusammeln nach Israel. Und es wird alles erfüllt, so wie es die Propheten im Alten Testament gesagt haben. Gott richtet diesen Staat Israel wieder auf und niemand wird ihn zerstören können. Die Arabische Liga, die nur dafür gegründet worden ist, diesen Staat zu vernichten, mit dem Ziel, die Juden auszulöschen. Leute wie Hitler, die nichts anderes fordern, als die Juden auszulöschen. Es wird alles scheitern, weil Gott ihnen versprochen hat, dass sie nicht ausgelöscht werden, dass sie weiter existieren. Jetzt bin ich schon ein bisschen vorgesprungen in die andere Verheißung. Ich muss ein bisschen zusammenfassen. Jetzt sind wir eigentlich schon in der dritten Verheißung. Sorry für die Verwirrung. Springen wir mal nach hinten. Malachi 3, Vers 6. Denn ich, der Herr, ich verändere mich nicht und ihr Kinder Jakobs, ihr werdet nicht vernichtet werden. Das ist so eine krasse Verheißung, wenn man sich anguckt, was mit Israel alles passiert ist. Wie viele Leute auf diesem Planeten, warum auch immer, können wir sich jetzt fragen, kein anderes Ansinnen hatten in ihrem Leben, als Israel zu vernichten. Das gibt es ja bei anderen Ländern nicht. Steht ja nicht früh jemand auf und sagt, ich vernichte Spanien. Das gibt es nur bei Israel, dass über die ganze Geschichte, über die Jahrtausende Menschen aufstehen mit einem Ziel. Und sie werden mächtig und groß und finden viele Verbündete. Israel vernichten, die Juden vernichten. Ich war ja selber früher, ich habe ja politisch fragwürdige Vergangenheit, ihr wisst es, in meinen Jugendjahren, wo ich so Orientierung gesucht habe, habe ich die gefunden bei politisch extremen Kreisen und habe dann schon in wo ich Jugendlicher war, nicht die Bibel gelesen anfangs, sondern Mein Kampf und die Turner-Tagebücher. Das ist so faschistische Dystopie, wo es auch darum geht, wie so Guerillakrieger so in dem Amerika, das von den Juden kontrolliert wird und so, versuchen durch Guerillataktiken halt gegen die Juden zu kämpfen, die die ganze Welt infiltriert haben und überall die Fäden ziehen und so weiter. Auf jeden Fall, das war mein, ich habe so gedacht, ein kleiner Junge von einem 150-Einwohner-Kaff Mitte im Land in Deutschland, der keinen einzigen Juden kennt, noch nie einen gesehen hat, ist der Meinung, das Grundübel der Menschheit sind die Juden. Und wenn wir die los sind, geht es allen besser. Wie kommt man denn auf solche Ideen? Also das gibt es durch die ganze Menschheitsgeschichte. Das versucht man, dieses Volk zu vernichten. Und das Krasse ist, Gott gibt ihnen die Verheißung, ihr werdet nicht vernichtet. Und es ist sicher schwerer dann zu glauben, wenn man so Sachen sieht, was da alles passiert. Aber wenn man sieht, wie krass Gott da eingreift, schon immer, schon damals, wir hatten es mal von bei Hiskia, wo der Engel des Herrn, das ist Jesus übrigens, als Theophanie, als Erscheinung, Jesus kommt da, bevor er auf die Erde kommt, ins Fleisch, und vernichtet einfach alle Leute, die da draußen in diesem Heerlager der Assyrer sind. Und die Israeliten gucken früh raus und alle sind tot und alle sind weg und alle fliehen. Und ohne dass sie was gemacht haben, rettet er sie. Und das hat er so oft gemacht. Und auch im letzten Jahrhundert, wenn man guckt, Sechstagekrieg und die drei arabisch-israelischen Kriege, wo Gott durch Wunder bewirkt hat, dass dieses kleine Land sich behaupten konnte gegen Weltmächte, komplett unterlegen. Gott wird Israel beschützen. Er verspricht es hier. Ihr werdet nicht vernichtet werden. Ein kleiner Satz in der Bibel, das kommt noch öfter vor, aber Gott lässt niemals solche Verheißungen unter den Tisch fallen. Niemals, nie. Was ist das für ein Trost? Wenn wir jetzt gucken, was wir alles für Verheißungen haben in Jesus, was uns alles versprochen ist. Nichts davon wird Gott nicht erfüllen. Alles. Alles, was er uns versprochen hat in Jesus. All das werden wir auch bekommen. Dieses ewige Leben und all das Schöne, alles, was uns verheißen hat. Wir können als Christen voller Zuversicht sein, egal wie es aussieht und egal wie schlecht es mal aussieht. Gott wird nichts von dem, was er uns versprochen hat, hinten runterfallen lassen. Der ist nicht wie ich, zu meinen Kindern. Und das Letzte, noch kurz zum Schluss, in diesem letzten Vers, Malachi 3, Vers 6, in der ersten Vershälfte, wenn ich vorher mache, da sagt der Gott, denn ich, der Herr, ich verändere mich nicht. Es ist einer der Verse, wo Gott eine seiner Eigenschaften darlegt. Der Eduard hat neulich schon mal über andere so Eigenschaften von Gott gepredigt. Gott hat verschiedene Stellen in der Bibel, wo er so Eigenschaften sagt. Es gibt da zwei gute Bücher von Aidan Wilson Tozer. Der hat letztes Jahrhundert gelebt. Die gibt es auf Deutsch, glaube ich, leider nicht. Also auf Englisch. Die behandeln recht gut die Eigenschaften Gottes, also überall, wo Gott so sich mit verschiedenen Eigenschaften darstellt, und die werden da recht ausführlich behandelt, total erbaulich, richtig, richtig gut. Und eine dieser Eigenschaften Gottes, die hier dargestellt wird, ist diese Unveränderlichkeit. Das ist was ganz wichtig ist, wenn wir die Bibel angucken. Der Gott vom Alten Testament, der ist nicht anders wie der im Neuen Testament. Es ist nicht, dass der im Alten Testament, der ist böse und der haut alle zusammen und da gibt es Krieg und Tod und Schlachten. Und im Neuen Testament, da ist dann alles lieb und da ist der Jesus. Jesus ist Jahwe aus dem Alten Testament. Und er offenbart sich, dieser Jahwe kommt ins Fleisch und offenbart sich dann als Jesus Christus, als Jesus von Nazareth. Der ist immer der Gleiche. Der ist immer der Gleiche. Wenn ich daheim mit meinen Kindern, manchmal muss ich schimpfen, manchmal muss ich loben. Und manchmal kuscheln wir und knuddeln und manchmal ist man halt schlecht drauf oder wie auch immer. Es sind verschiedene Zeiten und je nachdem verhält man sich ja verschieden. Aber ich bin deswegen nicht jedes Mal ein anderer. Ich bin immer der Gleiche. Die Kinder sind immer der Gleiche, wir sind alle immer die Gleichen. Aber zu verschiedenen Zeiten handelt man unterschiedlich. Und so ist es auch hier in der Bibel. Es gab Zeiten, da sind Zeiten des Gerichts, wo wir jetzt in Malachi viel drüber lesen. Und es gibt Zeiten der Gnade. Und die sind ganz unterschiedlich und Gott handelt da unterschiedlich. Aber er ist immer dasselbe. Und über allem steht immer dieses eine Ding vorne. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Das ist das grundsätzlichste Wesensmerkmal Gottes. Und über diese ganze Geschichte von der Erschaffung der Welt bis spät im Himmel alles, über allem und in allem steckt diese Liebe Gottes. Die Motivation für all sein Handeln ist. Und da drin ist er unveränderlich. Er verändert sich nicht. Er hat uns immer geliebt und er verändert sich nicht. Und das ist so tröstlich und das ist so anders wie alles, was wir bei den Menschen heute sehen. Wenn man sich das mal anguckt, wie sich Menschen verändern, wenn man in die Politik zum Beispiel guckt und dann feststellt, hey, die Grünen sind die Partei der Kohle und der Atomkraft und des Krieges. Und wenn du das einem vor 30 Jahren erzählt hättest, die hätten ja gedacht, die stehen doch für was ganz anderes. Menschen verändern sich. Ich mache also ganz politische Beispiele, weil man das da am besten sieht, wie schnell wahr falsch ist und falsch wahr und wie schnell das, was man gestern gesagt hat, morgen vergessen ist und so. Das geht ja nirgends so schnell wie in der Politik. Manche vergessen sogar alles. Und da sieht man das halt gut. Deswegen mache ich da als gern Beispiel. Also es soll jetzt nichts gegen irgendwelche Politiker konkret sein. Auf jeden Fall ist Gott nicht so. Nicht so wie wir Menschen. Der ist heute so, morgen so. Er ist unveränderlich. Und das gibt uns Halt jetzt ja in diesen Zeiten, wo man alles so nicht weiß, wie geht es weiter und wie alles. Wenn man eine Beziehung hat zu diesem Gott, eine Liebesbeziehung zu diesem Gott hat, dann weiß man oder kann man wissen, der ändert sich nie. Auf den kann ich mich immer verlassen. Auch wenn ich mich auf Menschen nicht immer verlassen kann. Auf den kann ich mich immer verlassen. Mir ist noch ein letztes Beispiel eingefallen. Ich war früher, als wenn ich mit meinem Bruder unterwegs war, dann, als wenn wir auf Festen so unterwegs waren, ich hatte schon einen Führerschein, der hat noch keinen, und dann war klar, dass ich den halt mit heimnehme, oder er hat gesagt, nimmst du mich nachher mit heim? Ja, klar. Und dann bin ich also mal heimgefahren und hatte irgendwie ein komisches Gefühl. weil ich irgendwie bin dann heimgefahren nachts um 3 oder so und war dann irgendwann daheim und irgendwas war komisch. Und wenn dann mein Bruder um 5 oder halb 6 meine Zimmertür aufgestoßen hat, gesagt, hast du was vergessen? Dann ist mir auch wieder eingefallen, warum ich so ein komisches Gefühl hatte. Es kam ein paar Mal vor, dass ich den in irgendwelchen Ortschaften vergessen hatte und der dann halt irgendwie noch einen Nachtspaziergang machen musste. Unzuverlässig. Verspricht Sachen, die er dann nicht hält. Lässt dann im Rieche stehen. So ist Gott nicht. Genau so ist er nicht. Und das möchte ich uns zusagen. Dieser Gott, mit dem wir es hier zu tun haben, der vergisst uns nicht. Der lässt uns nicht irgendwo stehen. Der ist unveränderlich. Und der sagt auch uns zu, weil in Christus haben auch wir diese Verheißung, die gilt für Israel und die bleibt sie auch, aber in Christus gilt es auch für uns. Ihr werdet nicht vernichtet werden. Amen.